HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Kein Weiter-so. Der Weltklimarat und seine dürren Aussichten.
Unserem Planeten die Temperatur zu fühlen, das geht nicht mal eben mit einem Fieberthermometer. Dafür braucht man weltweit moderne Messgeräte und Erdbeobachtungssatelliten. Deren Daten landen unter anderem beim Weltklimarat, dem IPCC. Das steht für Intergovernmental Panel on Climate Change. Eine Behörde der Vereinten Nationen sitzt in Genf und legt jedes Jahr einen Bericht vor. Dieses Mal haben sich die Fachleute die Erwärmung über Land angeschaut. Dort ist die Temperatur um mehr als 1,5 Grad gestiegen, immer im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung. Die Entwicklung dort ist dramatischer als über den Ozeanen und der Klimawandel bedroht demnach immer stärker unsere Ernährungsgrundlagen. Trockenheit, Hitzewellen, Sandstürme auf der einen Seite, starke Regenfälle und Erosion von Böden auf der anderen Seite, beides zusammengenommen, macht die Lage immer schwieriger.
Der Ackerbau, die Tierhaltung und die Rodung von Wäldern gehören zu den Hauptursachen für den Klimawandel, so heißt es in dem Sonderbericht des Weltklimarats. Gut ein Viertel der Erderwärmung könne der Landnutzung durch den Menschen zugeschrieben werden, neben dem Energiesektor, dem Verkehr und so weiter. Valérie Masson-Delmotte, die Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Weltklimarats, die sich mit der physikalischen Datengrundlage zum Klimawandel beschäftigt hat, sagte bei der Vorstellung des Berichts: Das Bevölkerungswachstum und der veränderte Verbrauch von Nahrungs- und Futtermitteln, Fasern, Holz und Energie haben zu einer beispiellosen Landnutzung und einem beispiellosen Wasserverbrauch geführt. Wir Menschen beeinflussen mehr als 70% der eisfreien Landfläche. Ein Viertel dieser Flächen ist nur noch eingeschränkt nutzbar. Denn generell sei weltweit gesehen die Landnutzung nicht nachhaltig, erklärt der Deutsche Hans-Otto Pörtner. Er ist der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Weltklimarats, die sich mit den Auswirkungen und den Anpassungen an den Klimawandel beschäftigt hat.
Wir verlieren nutzbare Böden durch Übernutzung, durch Wasserknappheit, durch falsche Nutzung. Denken wir an die Bewässerung in Trockengebieten, die zu einer Versalzung der Böden führt. Bei wachsender Weltbevölkerung verlieren wir im Prinzip damit einen wichtigen Teil unserer Lebensgrundlage. Und wir müssen hier in ein nachhaltiges Landmanagement eintreten.
Durch den Klimawandel gäbe es mehr Hitzewellen, mehr Dürren und mehr extreme Regenfälle. Letztlich bedrohe die Erwärmung der Erde, so heißt es in dem Sonderbericht des Weltklimarats, immer stärker die Ernährungssicherheit. Für den 1200 Seiten starken Bericht haben über 100 Wissenschaftler aus mehr als 50 Ländern 2 Jahre lang die weltweit vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel und den Landflächen zusammengetragen. In das Papier flossen mehr als 7000 wissenschaftliche Veröffentlichungen genauso ein wie etwa 28.000 Kommentare von Wissenschaftlern und Regierungen. Der Text gilt damit als der umfassendste Überblick zum Thema. Zu dem Bericht gehört auch eine Zusammenfassung mit Empfehlungen für politische Entscheider. Die Kernbotschaft: Es braucht ein schnelles Umsteuern bei der Landnutzung. Das betreffe ganz konkret auch die Ernährungsgewohnheiten der Menschen, so Hans-Otto Pörtner.
Wir haben intensive Viehwirtschaft, die für 40% der menschengemachten Methanemissionen verantwortlich ist und einen deutlichen Beitrag zum Klimawandel leistet. Wir haben Emissionen von Stickoxiden aus dem intensiven Landbau und wir haben in der Nutzung der Wasserressourcen und in den Auswirkungen des Klimawandels eine Verschlechterung der derzeitigen Situation.
Der Klimawandel sei eine Herausforderung, so heißt es in dem Bericht des Weltklimarats. Doch bei einem schonenderen Umgang mit den bislang genutzten Landflächen könnten diese die Welt ernähren und genügend Biomasse für erneuerbare Energie erzeugen.
Aus Genf, Dietrich Karl Meurer über den neuen Bericht des Weltklimarates zur Erwärmung der Landflächen unseres Planeten. Das ist das Thema bei uns heute Nachmittag. Kein Weiter-so. Der Weltklimarat und seine dürren Aussichten. Unser Planet wird wärmer, das zeigen die Daten der Klimaforscher schon seit Jahren. Da wird oft auf die Meere der Erde geschaut, wie deren Temperatur steigt und was das wiederum bedeutet für das Eis an den Polen, wie viel davon schmilzt. Allerdings werden auch die Landmassen immer wärmer, beziehungsweise die Luft darüber. So lesen wir es im aktuellen Bericht des Weltklimarates des IPCC. Die Temperatur über Land ist demnach schon um mehr als 1,5 Grad gestiegen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Dabei sind diese 1,5 Grad ja eigentlich die Grenze, die Fachleute mal formuliert haben für die Erwärmung der Erde. Der Bericht wird natürlich auch in Berlin gelesen.
Zwischen Land- und Forstwirtschaft auf der einen und dem Klimawandel auf der anderen Seite gilt: Beziehungsstatus kompliziert. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD versucht es zu erklären.
Die Land- und Forstwirtschaft ist zum einen Opfer dieser Entwicklung. Sie ist aber auch ein wichtiger Verursacher und damit auch Teil der Lösung beim Klimaschutz.
23% des weltweiten CO2-Ausstoßes kommt aktuell aus der Land- und Forstwirtschaft. Denn wenn Kühe auf der Weide rülpsen, dann stoßen sie dabei viel klimaschädliches Methan aus. Und wenn Wald gerodet wird, kann er kein CO2 mehr aufnehmen. Andererseits sind Land- und Forstwirtschaft auch Opfer des Klimawandels. In manchen Weltgegenden gibt es laut Weltklimarat schon heute weniger Ernte, weil Hitze und Trockenheit zunehmen. Welche Schlüsse muss Deutschland also aus dem Bericht des Klimarats ziehen? Umweltministerin Schulze stellt drei zentrale Forderungen. Die erste: mehr verschiedene Baumarten in deutschen Wäldern.
Wir kommen mit diesen Monokulturen so nicht weiter und wir müssen sie so umbauen, dass sie die Veränderungen auch aushalten und dass sie CO2 aufnehmen können.
Außerdem will Schulze Moorlandschaften in Deutschland besser schützen. Denn Moore speichern CO2. Wenn sie aber entwässert werden, damit dort Landwirtschaft betrieben werden kann, dann wird viel des CO2s freigesetzt. Zusätzlich dazu fordert Schulze mehr ökologische Landwirtschaft. Deren Anteil lag im letzten Jahr in Deutschland nur bei 9%. 20% ist eigentlich das Ziel. Schulze will, dass die EU ihre Förderpraxis reformiert. Ein Anliegen, das auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt unterstützt.
Das bedeutet auch, dass die Mittel für die Landwirtschaft eben nicht mehr nach Fläche gehen, eben nicht mehr für die Intensivlandwirtschaft da sind, eben nicht mehr für Masse, sondern für Klasse.
Umweltorganisationen dagegen fordern, mehr gegen den hohen Fleischkonsum zu tun. In den letzten 60 Jahren hat er sich weltweit verdoppelt. Christoph Bahls von German Watch kritisiert im Fernsehsender Phoenix, es gebe weltweit zu viele Flächen für Viehzucht.
Es wird jetzt 70% der landwirtschaftlichen Fläche dafür genutzt. Da entsteht der Großteil der Emissionen, der Großteil des Wasserverbrauchs. Dadurch kommen wir nicht rum, das zentral anzupacken.
Denn Viehzucht macht dem Klima nicht nur direkt Probleme, dadurch etwa, dass Kühe Methan ausstoßen. Auch indirekt trägt die Viehzucht zum Klimawandel bei. Denn für immer mehr Tiere muss auch immer mehr Futter produziert werden. Und oft kommt das aus Soja. Dafür wird oft massiv Regenwald abgeholzt. In Brasilien zum Beispiel passiert das aktuell sehr stark. Entwicklungsminister Müller von der CSU fordert deshalb, dass die EU nur noch solches Soja importiert, das nachhaltig angebaut wird. Also nicht mehr solches, für das Regenwald gerodet werden muss. Klimawandel, das zeigt sich bei der Landwirtschaft einmal mehr, ist ein weltweites Problem, das auch weltweite Lösungen braucht. Marcel Heberlein, Berlin.
So heißt unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Er hat die Reaktion geliefert der Bundesregierung und auch von Umweltschutzorganisationen auf den neuen Bericht des Weltklimarates. Kein Weiter-so, der Weltklimarat und seine dürren Aussichten. So haben wir das Thema heute genannt. Über den Boden unter unseren Füßen machen wir uns meistens keine Gedanken, der ist halt einfach immer da, wenn er nicht gerade von Pflastersteinen verdeckt wird, von Asphalt oder Beton. Welche Bedeutung der Boden an sich hat für unsere Erde, das ist heute erst so richtig klar geworden. Der Weltklimarat IPCC hat seinen Sonderbericht veröffentlicht. Der IPCC ist eine Organisation der Vereinten Nationen und soll zeigen, wie sich der Klimawandel auf Natur und Menschen auswirkt. In diesem Jahr ging es vor allem um die Folgen des Klimawandels für die Landwirtschaft bzw. für die Landnutzung im Allgemeinen. Da lesen wir nun, die Temperatur über den Landmassen hat demnach zugenommen um mehr als 1,5 Grad, immer im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vor dem Jahr 1900. Welche Folgen das hat für den Zustand des Bodens, damit kennt sich unser Redakteur Florian Schwinn aus. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Rettet den Boden, warum wir um das Leben unter unseren Füßen kämpfen müssen. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Florian, das klingt jetzt wie ein Appell, dieser Buchtitel. Ist der Boden überhaupt noch zu retten?
Ja, der Boden ist zu retten. Mit dem Boden haben wir es einfacher als mit dem Klima, weil das CO2, was wir in die Luft geblasen haben, das ist da jetzt und das wirkt da auch und das müssen wir dann ausbaden. Beim Boden ist es zwar so, dass wir ihn traktieren, dass wir ihn kaputt machen, aber man kann ihn reparieren.
Wie geht's dem Boden denn tatsächlich?
Also hier bei uns in Deutschland haben wir ein Bundesland, das seit 20 Jahren, fast 20 Jahren guckt, wie ist es mit der Bodenerosion bestellt auf den landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen. Das ist Niedersachsen und die haben festgestellt, wir verlieren ungefähr zwischen 1,5 und 2,5 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr in den erosionsgefährdeten Flächen. Mhm. Durch Wasserabschwemmung und durch Winderosion.
Ist das viel? Da kann ich mir erstmal nicht so viel drunter vorstellen.
Also sie haben bei einzelnen Starkregenereignissen haben sie bis zu 50 Tonnen Bodenverlust gemessen. Und das würde bedeuten, dass innerhalb des Arbeitslebens eines Landwirtes der gesamte fruchtbare Boden unter seinen Füßen weg ist. Das heißt, da wo heute der Vater noch ackert, kann der Sohn oder kann die Tochter später nicht mehr ackern. Da ist dann nichts mehr, was lebt. Das Problem dabei ist, dass der Boden nur fruchtbar ist, wenn er lebendig ist. Wenn also das Bodenleben funktioniert. Und wir schädigen zurzeit durch unsere Form der Landwirtschaft das Bodenleben. Ich mache mal eine kleine Zahl. Ja, es ist wirklich einfach. In einem Kubikmeter Boden, also wir stehen hier mit den Füßen auf einem Quadratmeter Boden, denken uns den nach einem Meter tief runter, das ist ein Kubikmeter, leben mehr Bodenlebewesen, wenn er gesund ist, als es Menschen auf der Erde gibt. So, Wahnsinn. In einem Kubikmeter Boden. Das ist das größte Biotop der Erde und das am reichsten besiedelte Biotop der Erde.
Jetzt ist immer viel von Trockenheit die Rede und man kann jetzt nicht mit einer riesen Gießkanne durch die Lande ziehen, um den Boden wieder einigermaßen feucht zu bekommen. Aber was sind denn realistische Möglichkeiten, um dieser Entwicklung, die du gerade geschildert hast, entgegenzuwirken?
Die Landwirtschaft kann sich komplett umstellen. Das ist auch gar nicht so schwer. Sie kann dafür sorgen, dass der Boden nie wieder bloß liegt. Früher war das ein Sakrileg. Man hat Mutter Erde nicht bloß liegen lassen. Ja, man hat dafür gesorgt, dass der Acker immer bedeckt war, dass da immer was drauf stand. Wenn man geerntet hat, was für den Boden die größte Katastrophe ist, weil dann das Bodenleben auch nichts mehr zu fressen hat, die leben ja von dem, was runterfällt, dann muss man sofort wieder etwas pflanzen oder man muss die Pflanze, die man aberntet, den Mais oder das Getreide schon unterpflanzt haben, sodass da schon was dasteht, wenn man erntet. Man muss nur dafür sorgen, dass der Boden immer bedeckt ist, dann fliegt er auch nicht weg und dann schwimmt er auch nicht weg, wenn er immer durchwurzelt ist. Das heißt, es ist eine Umstellung der Landwirtschaft. Und man muss dafür sorgen, dass die Weiden zum Beispiel nicht mehr so bewirtschaftet werden wie jetzt, dass wir das Gras dreimal oder viermal im Jahr mähen und in den Stall zu den Kühen fahren, sondern dass man die Kühe wieder rauslässt und es selber abmähen lässt. Und das können die am besten.
Das heißt, die Trockenheit ist gar nicht das größte Problem, weil das immer so im Vordergrund steht.
Es ist ein Problem natürlich, aber die Böden selber, wenn sie intakt sind, halten die Feuchtigkeit. Die können auch Starkregen abpuffern. Die machen auch einen klimatischen Ausgleich. Also die Böden selber sind Ökodienstleister für uns sozusagen. Das ist das schöne Fachwort dazu. Und man kann mit den Böden arbeiten, mit der Natur arbeiten und man kann die Böden so bewirtschaften, dass sie selber der Wasserpuffer sind, dass sie selber das Wasser vorhalten und dass sie selber, auch wenn Starkregenereignisse sind, das Wasser auch schlucken können.
Hat die Politik denn das Problem erkannt?
Nein. Die Politik hat 2015 in Paris bei der Klimakonferenz, als es dann endlich das neue Abkommen gab, zumindest mal einen Schritt gemacht, aber nur verbal. Die Franzosen haben vorgeschlagen, lasst uns doch auf allen landwirtschaftlich bewirtschafteten Böden dieser Erde für Humusaufbau sorgen. Also Humus ist die organische Substanz, die das Bodenleben in den Boden einbaut. Die Pflanzen haben vorher CO2 aus der Luft genommen und das Bodenleben baut diesen Humus dann in den Boden ein. Das heißt, das CO2 aus der Luft ist im Boden. Wenn wir 4 Promille, das ist die sogenannte 4-Promille-Initiative der Franzosen, wenn wir 4 Promille Humus pro Jahr mehr in den Böden aufbauen, die wir bewirtschaften, ist der gesamte zusätzliche CO2-Ausstoß der Menschheit im Boden. Und das können wir ein paar Jahre machen. Und dann haben wir auch ein paar Jahre Zeit, uns mit dem Klimawandel wirklich zu beschäftigen. Dann wäre die Landwirtschaft sozusagen unser Klimaretter.
Das ist das große Ganze. Was können wir denn in unserem Alltag unternehmen?
Den planierten Vorgarten wegreißen, den Hinterhof begrünen, das Haus begrünen, keine Steine in die Vorgärten trapieren, sondern Pflanzen dorthin pflanzen. Und zwar Pflanzen, die auch was fallen lassen dürfen, nicht sauber unten drunter kehren, nicht ständig den Rasen mähen, auch ein englischer Rasen ist eine Agrarsteppe, sondern dem Bodenleben etwas zu fressen geben und dafür sorgen, dass man viele Regenwürmer hat, auch im eigenen Garten. Viele Regenwürmer, guter Boden, das weiß jeder Landwirt oder sollte es wissen. Wir handeln nur nicht danach.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Kein Weiter-so. Der Weltklimarat und seine dürren Aussichten.
Der Weltklimarat IPCC hat heute einen Sonderbericht veröffentlicht, das Thema Landnutzung und Lebensmittelsicherheit. Konkret geht es darum, wie Landnutzung etwa durch Ackerbau oder die Rodung von Wäldern die Erderwärmung verstärkt. Aber auch die Ernährung der weltweit mehr als 5,5 Milliarden Menschen spielt in diesem Bericht eine wichtige Rolle. Was ist der IPCC eigentlich genau?
HR Info. Wissenswert.
Von Fabienne Hafner.
Der IPCC, der Intergovernmental Panel on Climate Change. Auf Deutsch wird der IPCC als Weltklimarat bezeichnet, mit Sitz in Genf in der Schweiz. Gegründet wurde er 1988 von der UN-Umweltorganisation und der Weltorganisation für Meteorologie. Die Aufgabe, die Politik über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zur Klimaveränderung, den Folgen daraus und zu möglichen Gegenmaßnahmen zu informieren. Dem IPCC gehören 195 Mitgliedstaaten an. Die Berichte werden von tausenden Wissenschaftlern zusammengestellt, darunter Klima- und Meeresforscher, Statistiker, Ökonomen und Gesundheitsexperten. Am aktuellen Bericht haben Wissenschaftler aus mehr als 50 Ländern gearbeitet. Der IPCC betreibt keine eigene Forschung zum Klimawandel. Die Experten fassen Erkenntnisse aus tausenden Studien zusammen und bewerten sie. Auch wenn der Weltklimarat die meiste Zeit still vor sich hinarbeitet, gibt er mit seinen Berichten immer wieder wichtige Impulse in der Klimadebatte. Alle 5 bis 6 Jahre veröffentlicht der IPCC umfassende Überblicke über den aktuellen Stand der Klimaforschung, die in der Regel etwa 1500 Seiten stark sind. Der erste Bericht wurde 1990 veröffentlicht. Der jüngste, ein Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel, Anfang Oktober 2018.
Wissenswertes über den Weltklimarat, zusammengefasst von Fabienne Hafner. Die Warnungen des Weltklimarates sollten für die Politik ein Ansporn sein, etwas zu verändern, Konsequenzen zu ziehen, zum Beispiel in der ägyptischen Wüste. 94% des Landes dort bestehen aus Wüste, Land also, wo Wasser und fruchtbares Land rar sind. Biolandbau scheint deshalb schon eine verrückte Idee zu sein. Aber das gibt es schon, und zwar seit 40 Jahren. Mitten in der ägyptischen Wüste baut die Farm Sekem nach biodynamischen Grundsätzen Obst, Gemüse und Heilpflanzen an mit geringem Wasserbedarf. Jetzt haben die Betreiber mit einem weiteren Projekt begonnen, die Wüste zu begrünen. 63 Hektar, in dem Wissen, dass durch den Klimawandel weltweit Böden austrocknen und CO2 reduziert werden muss. Unsere Korrespondentin Tina Fuchs hat sich das mal angesehen.
Wasser braucht man natürlich schon, um die Wüste zu begrünen. Aber ohne Kompost geht es nicht.
Das ist fertiger Kompost. Kompost, das heißt, riecht nach Walderde. Ja, also riecht einfach gut. Wie soll man sagen, so kühl. Also riecht nicht unangenehm.
Rafik Kostandi, der Ägypter, der in Kairo die deutsche Schule besuchte, zeigt uns seinen Arbeitsplatz. Sekem. Eine Farm in der ägyptischen Wüste. Dunkelbraune, fein säuberlich angehäufte Erdwälle, einer neben dem anderen, über mehrere hundert Meter, die Grundlage, um die Wüste ergrünen zu lassen, Kompost. Wenn ich den Kompost dann einbringe, merke ich, dass er die Erde dicht und feucht auf dem Sandboden hält und gleichzeitig Pflanzen und Boden mit den notwendigen Mineralien versorgt. Said Sakr ist einer der wichtigsten Ingenieure bei Sekem. Er muss dafür sorgen, dass der Kompost unter der sengenden ägyptischen Sonne die richtige Temperatur hält. 45 Grad sind ideal. Schädliche Bakterien sollen abgetötet werden und die nützlichen aktiv bleiben. Wenn man sich umdreht, blickt man in Grün, soweit das Auge reicht. Der feuchte Kompost sorgt nicht nur dafür, dass die Pflanzen 20% weniger Wasser brauchen. Er ist im Zentrum des Lebenskreislaufs von Sekem. Aus Nahrung wird Abfall und daraus wieder Nahrung. Hier werden Orangen angebaut, Oliven, Datteln, Sesam, Anis, Kamille, selbst Baumwolle. Sekem beliefert den ägyptischen Markt mit Obst und Gemüse und Bioläden weltweit mit Tees, Heilkräutern, Ölen. Seit 40 Jahren. 2000 Menschen arbeiten für die Firma, 400 Bauern aus ganz Ägypten haben sich der Sekem-Idee angeschlossen. Eine Erfolgsgeschichte. Was wir hier machen, wirkt sich auf unsere Gesundheit, unser Leben, unsere Tiere, die Umwelt aus. Das ist wichtig.
Sekem
wurde von Ibrahim Abu Leish aufgebaut, einem Ägypter, der in Österreich Chemie studiert hatte. In Sekem wird hauptsächlich nach biologisch-dynamischer Methode Landwirtschaft betrieben, ein Wunder in der Wüste. Anders als sonst in Ägypten wird hier kein Abfall verbrannt, kein chemisches Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt, der Boden nicht ausgebeutet, er ist der CO2-Speicher. Die Erfolgsgeschichte ist damit noch nicht zu Ende. Sekem baut gerade 300 Kilometer südlich von Kairo eine neue Farm auf. Um die Wüste begrünen zu können, hat Sekem ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Die Hälfte der Finanzierung steht schon. Ökolandbau in der Wüste bringt keine schnellen Gewinne. Aber darum ist es Sekem nie gegangen.
Das weltweite Bevölkerungswachstum und das Konsumverhalten hätten zu einem nie dagewesenen Verbrauch von Land und Wasser geführt. Landwirtschaft und Essverhalten müssten sich daher stark ändern, fordert der Weltklimarat, ein Gremium der Vereinten Nationen. Die Landwirtschaft nutzt und bearbeitet die Böden unseres Planeten und mit diesen befasst sich eine Ausstellung des Senckenberg-Museums für Naturkunde Görlitz mit dem Titel »Die dünne Haut der Erde – unsere Böden«. Dr. Axel Christian ist Bodenzoologe und Ausstellungsleiter am Senckenberg-Museum Görlitz. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was diese Ausstellung zeigt.
In unserer Ausstellung wollen wir eine kleine Einführung geben über die Lebewelt im Boden, also über die vielen Tiere, die in den Bodenhohlräumen vorkommen, über die ökologischen Zusammenhänge im Boden und natürlich auch über Bodenschutz und nachhaltige Nutzung des Bodens. In unserer Ausstellung haben wir deshalb Kammern eingerichtet, wo wir in der Kammer des Lebens die Springschwänze, Milben, Fadenwürmer und anderen Tiere des Bodens vorstellen. In der Kammer der Krümel haben wir unter anderem gezeigt, welche mineralischen Bestandteile der Boden hat, wie sich ein Boden aufbaut. In der Kammer des Wissens zeigen wir unsere Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Bodenbiologie. Und in der Kammer des Schreckens haben wir zu Nutzung und Bodenschutz ein bisschen Stellung genommen.
Man kann ja in Ihrer Ausstellung als Besucher den vielfach vergrößerten Erdboden betreten. Man trifft dort auch auf die Lebewesen im Boden. Wie reagieren denn die Besucher darauf?
Ja, mit großem Interesse. Sie werden ja in der Ausstellung quasi geschrumpft auf die Größe einer Assel und nehmen dann in der Enge der Bodenhohlräume die diversen Tiere im Boden und die Bodenfunktionen wahr. Wir haben darüber hinaus, und das ist teilweise Bestandteil der Ausstellung, teilweise deshalb, weil das zusätzlich ausgeliehen werden muss von einem Ausstellungsnehmer, eine Virtual Reality Show, Abenteuer Bodenleben, eingebaut, wo man sich, wenn man sich die Brille aufsetzt, so richtig in die Streuschicht und in die Bodenhohlräume hinein begeben kann, um dort engen Kontakt mit den Bodentieren aufnehmen zu können.
Welchen Zweck verfolgen Sie mit Ihrer Präsentation? Den Menschen bewusst machen, wie wichtig die Ressource Boden ist?
Ja, das ist natürlich der wichtigste Zweck dabei. Wir wollen insbesondere eben darauf aufmerksam machen, wie die Ökologie im Boden ist, wie die Tiere und die Pflanzen in ihrem Zusammenspiel leben und welche Gefahren die Nutzung bringen kann und welche Möglichkeiten zum Schutz des Bodens es gibt.
Stichwort Gefahren. Sie sagen ja auch, dass unsere Erde tagtäglich einen Teil der Ressource Boden verliert. Was ist damit genau gemeint?
Ja, dort meinen wir insbesondere das, was uns tagtäglich quasi verloren geht durch Versiegelung, durch Bau von Straßen, durch Siedlungen, durch Erosion, also durch Abtragung der Bodenkrume, durch Wind, durch Wasser oder eben durch chemische Einflüsse, durch Industrien, die sich ansiedeln und dort den Boden quasi vergiften oder aber durch den Bergbau, wo riesige Flächen devastiert werden. Also es geht der Gesellschaft, der Menschheit, der Erde jeden Tag ein wenig Boden verloren.
Sehen Sie auch einen direkten Zusammenhang zwischen Bodennutzung und Erderwärmung?
Naja, da gibt es natürlich viele Zusammenhänge. Ich würde das mal an einem Beispiel bringen. In Deutschland ist in den früheren Jahren großflächig eine Torfnutzung durchgeführt worden. In aller Regel wurde das Torf ja dann zur energetischen Nutzung, also verbrannt. Damit wurde CO2 freigesetzt, damit wurden Flächen teilweise devastiert, also zumindest geschädigt, und es wurde sehr viel Moorfläche dabei zerstört. Aber es gibt natürlich auch einen großen Zusammenhang zwischen Pflanzenwachstum und Humusbildung im Zusammenhang mit der Streuzersetzung durch die Bodentiere. Und Pflanzen und Humus sind ja CO2-Speicher.
Der Sonderbericht des Weltklimarates sagt ja gerade aktuell, dass sich die Landwirtschaft deutlich umstellen müsse. Was müsste sich denn in der Landwirtschaft ändern mit Blick auf Klima- und Bodenschutz?
Da gibt es sicher ein ganz enges Zusammenspiel. Wassermangel und Trockenheit werden natürlich Auswirkungen letzten Endes auf den landwirtschaftlichen Ertrag haben. Die Menschheit, also die Anzahl der Menschen auf der Erde steigt und die Landwirtschaft muss die notwendigen Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Und auf diese Art und Weise wird es dann wohl so sein, dass die Ressource Boden immer weiter beansprucht wird. Deshalb halten wir es für wichtig, dass nachhaltige Produktionsverfahren in der Landwirtschaft genutzt werden, die den Boden entsprechend auch schützen und einen ganz wichtigen Bestandteil, nämlich den Humus, entsprechend erhalten.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.